Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Und meine heutige Gästin, über deren Besuch ich mich sehr freue, ist die liebe Namensvetterin Silke Jacobi. Sie ist übrigens dafür verantwortlich, dass meine Call-to-Action-Button orange sind. Mit ihr möchte ich heute über die Bedeutung von Farben sprechen und warum du zum Beispiel nicht deine Lieblingsfarben für dein Branding verwenden solltest. Silke Jacobi ist Designerin und ihre Leidenschaft ist die visuelle Kommunikation. Sie liebt es, flüssige Konzepte und Gestaltung zu erstellen, die einen Wow-Effekt auswirken. Außerdem unterstützt sie Solopreneurinnen dabei, wie sie sich ein professionelles Branding entwickeln für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung. Wir beide haben uns im Rahmen eines Kurses kennengelernt, bei dem es um die Gestaltung eines Freebies ging. Und heute sprechen wir darüber, wie du deine Farben im Marketing einsetzen kannst und warum das Branding für Selbstständige so wichtig ist. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, hallo Silke, wie schön, dass du in meinem Podcast bist heute zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing.
Schön, dass ich hier sein darf, liebe Silke. Freue mich auf unser Gespräch und auf alles, was da kommt.
Gleichfalls. Ist auch sehr schön, sich mal mit einer Namensvetterin zu unterhalten. Ist ganz ungewöhnlich. Aber ja, schön. Mich würde als allererstes interessieren, also ich habe ja im Eingang gesagt, dass du Designerin bist und auch wie wir uns kennengelernt haben. Und vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, ein bisschen was über deinen beruflichen Hintergrund oder auch, was dich überhaupt in die Welt der visuellen Kommunikation geführt hat.
Ja, gute Frage. Und das ist immer wieder spannend, denn wenn ich sage, dass ich ja schon fast 30 Jahre dabei bin, dann gucken mich immer alle an und sagen, so weit bist du doch noch gar nicht. Aber das hat bei mir tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen. Kindergarten und so lassen wir mal außen vor, aber ich glaube, die visuelle Vorstellungskraft war schon immer sehr, sehr stark bei mir. Und so bin ich tatsächlich in meinem Schülerpraktikum in der 9. Klasse, hat das Universum, sage ich jetzt mal einfach, mich zu einer selbstständigen Grafikdesignerin geführt. Da habe ich ein 2 Wochen Praktikum gemacht und das ist mehr oder weniger so meine Mentorin geworden. Sie hat mich wirklich da an die Hand genommen, hat vielleicht auch ein gewisses Talent gesehen, was es würdig war, gefördert zu werden. Und die hat mir eigentlich da mit ihrer Leidenschaft für diesen Beruf, der hat mich total angesteckt damit. Und da habe ich danach gesagt, ich habe neulich nochmal, weil ich es meinen Jungs gezeigt habe, den Praktikumsbericht gefunden und gezeigt, was ich so reingeschrieben habe. Und da habe ich wirklich darunter geschrieben, das ist das, was ich mal werden will.
Ach, wie cool.
Und so ist es dann auch gekommen. Und,
ja.
Ne, sie hat mich eine Weile da noch mit begleitet, durfte während des Abis bei den Auszubildenden eigentlich da mitmachen. Und ja, dann bin ich in eine Werbeagentur gegangen, habe die Ausbildung gemacht als Werbevorlagenherstellerin und danach ins Studium, also so den klassischen Weg.
Aha.
Und als Freelancerin eingestiegen in den Beruf, damals noch bei meinem Professor und im Designbüro. Und das mache ich mehr oder weniger heute noch. Und immer noch mit Begeisterung.
Ja, cool. Ja, schön, wenn man sich die Begeisterung über die lange Zeit auch so bewahren kann, ja, und das Gefühl hat, das ist auch nach all den Jahren noch genau das, was ich machen will. Schön. Ja, ja. Wir wollen ja heute über die Bedeutung von Farben im Marketing sprechen. Und wenn man an Farben denkt und Selbstständige, dann denke ich zumindest mit als allererstes ans Branding. Ja, also sprich, dass man seine eigene Brand, seine eigenen Marke ein bestimmtes Branding gibt. Warum denkst du, und da steige ich jetzt mal direkt voll ein, ist es gefährlich, dass man persönliche Vorlieben bei der Farbwahl ins Branding einfließen lässt? Was ist da so die Krux daran?
Eine sehr, sehr gute Frage. Denn die Tendenz geht ja dazu, okay, ich habe jetzt meine Dienstleistung, mein Baby und das möchte ich natürlich auch schön nach außen zeigen. Erstmal, Design ist mehr als schnell mal schön. Das ist wirklich nicht nur die Oberfläche, sondern da geht's wirklich tief. Mhm. Und ich sage auch immer, nimm bloß nicht deine Lieblingsfarbe. Bitte, 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 bitte. Warum? Es geht ja nicht um uns selber. Es geht ja um unsere Kunden. Wir lösen ja nicht ein Problem für uns, sondern wir lösen ja die Probleme unserer Kunden. Und wir wollen auch die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen. Und jeder, der in seinem Bereich sehr gut ist, kennt absolut die Probleme der Kunden. Und deswegen, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen abgedroschenes Zitat oder Spruch, aber da passt der sehr, sehr gut, weil einfach wir nicht von uns selber ausgehen sollten. Natürlich sollte sich jeder auch mit seinem Branding wohlfühlen. Das steht außer Frage, ne? Aber ich kann ja jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Pflegedienst habe für Senioren, dann werde ich doch anders an meine Kunden herangehen, mit anderer Farbgestaltung, als wenn ich eine Kita habe oder eine selbstständige Pflegemutter bin, die mit Kindern zu tun hat, mit kleinen Kindern. Da sind es natürlich nicht die Kinder mal, die meine Ansprechpartner sind, sondern deren Eltern. Aber da merkt man vielleicht ganz schön, was es da für einen Unterschied gibt. Und beide, Pflegerin und Kindergärtnerin, können die gleiche Lieblingsfarbe haben. Aber das passt nicht zu der Kundschaft.
Ja, ja. Also ich persönlich muss ja sagen, ich habe wahrscheinlich, wenn man das so als Designerin oder an deiner Stelle betrachten würde, habe ich wahrscheinlich bei meiner Gründung so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, was die Farben angeht. Weil ich habe damals halt irgendetwas ausgewählt, was mir halt irgendwie gut vorkam und habe mir eine Farbpalette zusammengestellt und habe mir ein paar Schriften ausgesucht und dann habe ich meine Website gebaut und dann war das halt so. Und dann habe ich nämlich sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich mich damit eigentlich gar nicht so wohl fühle und offenbar auch bei meinem Gegenüber ganz komische, also in Anführungszeichen komische, Assoziationen hervorrufe, ja, was meine Dienstleistungen angeht. Und dann bin ich tatsächlich ja zu einer professionellen Designerin gegangen irgendwann und habe mir ein Branding machen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn ich ganz am Anfang stehe? Also ist es dann klug, dass ich direkt zu einem Designer gehe? Oder zum Beispiel, was ich auch ganz oft höre, ist, wenn ich jetzt loslege, brauche ich erstmal ein Logo. Was sagst du denn als Designerin dazu?
Ich würde ganz kurz nochmal auf das, was du gesagt hast, eingehen, auf deine Geschichte.
Ja.
Weil das ist gut so, wie es war, denn du hast eine Erfahrung gemacht. Und wir sind ja immer, gerade wir Frauen, sind am Anfang immer sehr, 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 sehr kritisch mit uns selber. Mhm. Wir wollen das halt richtig machen, aber wir übersehen, dass wir durch die Fehler, die wir machen, sammeln wir Erfahrung. Und gerade am Anfang müssen wir Fehler machen. Also vielleicht das schon mal alle deine Zuhörerinnen da draußen. Bitte, bitte macht Fehler, denn darüber lernt ihr. Und darüber könnt ihr dann auch euren späteren Erfolg viel besser wertschätzen und einschätzen auch. Und zu deiner Frage, ich sage tatsächlich jedem Solopreneur, der startet, du brauchst am Anfang kein Logo. Mhm. Jetzt, vielleicht spreche ich da auch gegen meinen Berufsstand, aber nein, also am Anfang sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Und deswegen sage ich das immer so, du brauchst am Anfang kein Logo. Mit was du starten solltest, ist tatsächlich machen. Du hast ja eine Idee, du hast eine Dienstleistung oder du hast ein Angebot. Und meine Empfehlung wäre wirklich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, gehe raus und teste dieses Angebot, teste diese Dienstleistung, mache Erfahrungen mit deinen Kunden, lerne lieber erst deine Kunden besser kennen, als dass du dich um dein Design kümmerst. Das kannst du immer noch, aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass gerade im ersten Jahr oder auch in den ersten anderthalb Jahren passiert so viel bei den Ideen, bei der Dienstleistung an sich. Man überlegt nochmal, überlegt vielleicht nochmal einen anderen Namen und sagt, nee, das passt jetzt nicht so. Oder die Zielgruppe, ich mache das jetzt doch lieber mit Frauen, die schwanger sind und da vor einer Herausforderung stehen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, die Ausrichtung auf dein Business, auf deine Kunden, die zu verstehen, diese Bedürfnisse zu verstehen, sind viel, viel wichtiger. Und das fließt natürlich im Nachhinein in das Design mit rein. Mhm. Und im Umkehrschluss kann man sich das dann vorstellen, dass wenn man sich am Anfang nur um das Design kümmert, gerade bei denen, die ein Faible dafür haben, die sagen dann, ich will es jetzt vielleicht schön machen. Und dann ist das auch eine schöne Ablenkung, sage ich jetzt mal, mit der man sich beschäftigen kann.
Ja.
Stichwort Prokrastination. Mhm. Dann beschäftigt man sich damit und welche Farben jetzt? Aber wo konzentriert man sich da drauf? Wieder auf sich selber und gar nicht das, was man eigentlich da draußen in die Welt bringen möchte. Mhm. Also von daher wirklich mein Tipp, lerne deine Kunden kennen, lerne ihre Probleme kennen, lerne oder sehe, wie deine Dienstleistung hilft, das Problem zu lösen. Mhm. Sammle Testimonials. Und daraus gehst du dann los und dann kann auch das Logo folgen, dann können die Farben folgen, die Schriften und das ganze Branding.
Mhm. Ja, danke für die super Tipps. Wenn du, also Zielgruppe ist ja sowieso was, an der kommt man definitiv nicht vorbei. Also ich habe es auch gemerkt, in den letzten Wochen habe ich auch im Podcast ganz oft darüber gesprochen, weil es auch eben um Emotionen geht, jetzt vorwiegend in diesem Monat. Und dass es so, so wichtig ist zu wissen, was treibt denn tatsächlich meine Wunschkundin, meinen Wunschkunden um? Womit beschäftigt er sich? Wenn ich jetzt rausgefunden habe oder mich damit beschäftigt habe, wer meine Zielgruppe ist und ich habe die jetzt relativ festgezurrt, wie kommt man denn dann farbentechnisch tatsächlich von der Zielgruppe auf die richtigen Farben? Also kurz als Hintergrund meiner Frage, man kennt es ja so von großen Banken oder so, die arbeiten ja sehr viel mit einem dunklen Blau vielleicht, weil das ja eine gewisse Emotion transportiert. Das heißt, wie kann man da quasi die Brücke schlagen dann zu, kann man einfach die Farbskala nehmen und sagen, die und die Farben transportieren die und die Gefühle oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, jede Farbe, das mal sagt die Farbpsychologie ja, dass Farben Gefühle transportieren und etwas in uns auslösen. Das auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nun mal so, entweder du machst es ganz stimmig oder du willst es ganz stimmig machen. Mhm. Du hattest jetzt das Beispiel mit den Banken. Die nutzen natürlich da die Farbpsychologie und Blau steht ja für Vertrauen. Mhm. Steht für Sicherheit. Ne? Das nutzen die in dem Moment. Jetzt stell dir aber mal vor, wenn du in deinem Mitbewerb bist, deswegen ist es wichtig, auch den Mitbewerber zu kennen oder den Markt zu kennen, nicht nur deine Zielgruppe. Mhm. Wenn du in einem Markt bist und alle nutzen Blau. Was passiert dann? Dann bist du natürlich auch einer von vielen. Mhm. Also wenn wir uns jetzt mal nur auf die Farben konzentrieren, ne, sind ganz, ganz viele Nebenschauplätze, die auch eine Rolle spielen, die genauso wichtig sind. Aber wenn wir uns auf Farben konzentrieren, da kann es auch sein, dass du mal schaust, okay, wie ist der Mitbewerbermarkt und wie kann ich mich absetzen? Mhm. Ein gutes Beispiel dafür, wer das sehr, sehr gut gemacht hat, klar, die hatten natürlich auch eine große Agentur dahinter, aber war die Telekom. Und wenn wir uns da mal dran erinnern, das war in dem Telekommunikationsmarkt, hat keiner Pink gehabt. Mhm. Und ja, in dem Moment, wo das vorgeschlagen wurde, kannst du dir ja auch vorstellen und deine Zuhörerinnen auch, da war erstmal ein Riesenaufschrei im Unternehmen und auch natürlich die Männer, mit Pink können wir uns nicht anfreunden. Mhm. Und aber die waren so mutig, die haben das gemacht. Und was ist jetzt daraus geworden? Jeder, der ein pinkes T sieht, kann dieses Bild von Telekom gar nicht mehr aus dem Kopf bekommen.
Ja, ja. Also wenn ich Magenta höre, denke ich direkt an die Telekom. Das ist so.
Genau. Ja. Genau. Und das ist auch da über Farben, aber ein starkes Marketing.
Ja.
Und vielleicht passt es jetzt ganz gut, mal diese Begrifflichkeiten zu klären, wenn wir immer so viel darüber reden. Was ist denn eine Brand und was ist Branding? Mhm. Eine Brand, die Marke, ist im Grunde genommen das Bild, das dein Kunde von dir in seinem Kopf hat. Das, was er sich so in seinem Kopf festgesetzt hat, ne, dieses Bild, was er von deiner Marke hat. Mhm. Und Branding ist das, was dein Kunde da draußen von dir sieht, mhm, und wahrnimmt. Das einfach mal, um das so ein bisschen auch zu unterscheiden.
Ja. Ne?
Und wir wollen natürlich ein positives, starkes Bild im Kopf unserer Kunden haben.
Ja.
Kreieren. Ne? Und da gehört natürlich ganz viel mehr. Farben können das natürlich emotional sehr, sehr gut rüberbringen. Und weil du auch nach der Farbpsychologie, das war jetzt wie so ein Einstieg, aber da sich, wer möchte, ein bisschen damit zu beschäftigen, wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich würde niemandem zum Beispiel vorschlagen, der mit ökologischen Lebensmitteln zu tun hat. Ne? Wenn da so eine kleine, feine Bäckerei ist oder so, da würde ich nie sagen, nimm ein Blau, mhm, oder nimm ein Gelb. Weil Gelb ist in der Natur eigentlich die Signalfarbe für Gift. Mhm. Wenn wir an Wespen zum Beispiel denken oder diese Warnschilder für die, ob was auf den giftigen Chemikalien drauf ist. Das ist
ja
immer Gelb.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Und Blau ist auch eine Farbe, die in der Natur nicht wirklich mit gesunden, also Essenssachen verknüpft wird.
Ne? Ja.
Also das kann man sich eigentlich schon ganz schön viel mit dem gesunden Menschenverstand herleiten.
Ja, ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass viele denken, oh, die Farbe gefällt mir gut. Die nehme ich jetzt für mein Branding und bauen dann halt ihre Farbpalette, sofern vorhanden, eben um diese Farbe herum. Und vielleicht hilft es ja auch einfach, auch wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht zum professionellen Designer geht oder so, dass man einfach in Austausch mit anderen Menschen geht und sagt, wie wirkt das denn auf dich? Also wenn du diese Farbe siehst, was assoziierst du damit? Da kann man ja schon, wenn man jetzt aus seiner eigenen Bubble raus möchte, kann man ja auch einfach schon andere Menschen fragen und sagen, was assoziierst du damit? Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich am Anfang schon ganz hilfreich sein kann. Wann ist denn aus deiner Sicht dann ein guter Zeitpunkt? Du hast eben so gesagt, ein Jahr oder ein anderthalb sollte man auf jeden Fall warten, um dann eben in das professionelle Branding zu investieren. Also ist das so aus deiner Erfahrung der Zeitraum, wo man erstmal sagen sollte, jetzt teste ich mal, jetzt kümmere ich mich um die Zielgruppe, jetzt schaue ich erstmal, wohin mein Business geht?
Ja, also ein Jahr ist sicherlich ein guter Zeitrahmen. Man muss aber da auch immer schauen, wie entwickelt sich die Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Manche sind nach einem Jahr nicht viel weiter als beim Start. Manche, die haben einen Riesenschritt hingelegt. Also da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Ein guter Indiz dafür ist einfach, wie viele Kunden sind da? Also wie viel habe ich tatsächlich zu arbeiten? Denn je erfolgreicher ich werde, desto weniger Zeit habe ich natürlich. Ist ja ganz klar. Und da macht uns ja diese Zeit, die gibt uns eigentlich da auch schon einen Rahmen vor. Denn wenn ich ausgebucht bin mit dem, was meine Expertise ist, dann will ich mich auch gar nicht mit anderen Dingen beschäftigen, sondern dann lagere ich das aus. Mhm. Also das kannst du dir auch immer dann oder ne, wenn der jetzt das hört, sich auch gut ausrechnen. Ne? Wie viele neue Kunden oder neue Aufträge brauche ich denn, um so ein Branding mir zu leisten zu können? Mhm. Und dann wird die Entscheidung vielleicht auch viel, viel schneller getroffen.
Ja.
Oder es gibt ein gutes Gefühl dafür. Ne? Mhm. Weil man darf nicht vergessen, die Auswirkungen von so einem professionellen Branding können natürlich umso besser greifen, je mehr wir schon unsere Dienstleistung etabliert haben. Ne? Mhm. Weil wir müssen ja auch dann vorbereitet sein, wenn jetzt zum Beispiel die Webseite steht, wenn man rausgeht auf Events, ne, vielleicht Vorträge hält und da ist alles sehr professionell dargestellt, mit einem Roll-up und dann Schreibblock und was es da alles so gibt, ne? Dann ist natürlich auch eine gute Erwartungshaltung da. Das nennt man so diesen Halo-Effekt, diesen psychologischen Effekt, dass von dem, was wir sehen, schließen wir auf die Expertise. Mhm. Und dann muss man natürlich auch diesem Anspruch beziehungsweise dafür gewappnet sein, wenn dann viele Kunden auf einmal kommen. Mhm. Ne? Also das sind dann wirklich solche Dinge, an denen man das vielleicht selber ganz gut messen kann. Okay, jetzt bin ich bereit für ein professionelles Branding. Vielleicht für die, die sagen, naja, ich habe noch nicht so viele Kunden, ich habe auch noch die Zeit dafür. Es gibt heute genug Möglichkeiten, Canva und Co. Gibt es auch Vor- und Nachteile. Ich verteufel Canva nicht, im Gegenteil, ich finde es gut. Nur man muss halt aufpassen, wenn man diese Sachen nutzt, das nutzen auch ganz viele andere. Mhm. Man dann immer noch sich absetzt davon.
Ja.
Aber für den Start ist das wunderbar. Und dann wirklich zu sagen, jetzt bin ich so gewachsen und jetzt will ich selber den nächsten Schritt machen, dann macht das Branding sicherlich, also es macht Sinn, zum Profi zu gehen. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp von mir. Ein Designer ist dann gut oder eine Designerin, wenn sie mehr zuhört als redet in eurem Erstgespräch. Denn das ist ganz viel mit Zuhören, mit Informationen sammeln, mit tief eintauchen. Wenn aber jetzt einer da sitzt und der sagt, okay, das machst du, okay, das ist vielleicht dein Angebot, deine Zielgruppe, das kostet so und so viel. Wir sehen uns beim nächsten Gespräch.
Mhm, ja.
Finger weg.
Ja. Genau, da würde ich gleich auch gerne drauf einsteigen. Ich habe nur gerade so im Kopf nachgerechnet, wann ich zur Designerin gegangen bin. Und ich glaube, das war ziemlich genau nach 1,5 Jahren.
Ach.
Ja, weil ich habe ja mit Pinterest angefangen und war da ja sehr altrosa unterwegs, was überhaupt nicht passt jetzt im Nachhinein, weil Pinterest ist ja rot und so und also da die Assoziationen stimmten da überhaupt nicht. Und dann bin ich, als ich dann Pin Your Podcast gemacht habe, also mich auf die Podcaster spezialisiert habe, da bin ich dann quasi zur Designerin gegangen und sie hat mir dann auch ein passendes Logo erstellt und so. Und das war so eine aufregende Reise für mich, auch weil sich dann in dem Branding wirklich nochmal, also dieses Branding hat mich dann auch in dieser Positionierung komplett getragen für die Zeit, wo ich das dann gemacht habe. Und ich fand das in der Zusammenarbeit sehr spannend, deswegen da auch gerne nochmal die Nachfrage, weil du gesagt hast, der Designer sollte mehr zuhören als Fragen stellen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ich zum Beispiel weiß, wer meine Zielgruppe ist, wie meine Tätigkeit, meine Angebote aussehen. Vielleicht kannst du das noch mal so ganz kurz umreißen, wie das grundsätzlich so abläuft, wie man sich das vorstellen kann.
Also es gibt ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann zu einem Designer gehen, der vielleicht, wenn das Budget noch nicht so groß ist, da vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten, der gerade am Anfang steht, mit einem Freelancer. Man kann natürlich auch mit einer Agentur zusammenarbeiten. Und da ist natürlich klar, die Agentur, die ist am teuersten, sag ich jetzt mal. Aber jetzt mal unabhängig vom Geldlichen, es ist ja der Wert, der dahinter steckt. Und wahrscheinlich wir kaufen Produkte von Menschen, die wir mögen. Mhm. Das gilt für jeden von uns. Und da einfach zu gucken, okay, stimmt denn die Chemie? Mhm. In einer Agentur ist der Prozess natürlich sehr durchgetaktet. Da hat man durchaus auch mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Man hat vielleicht mal mit dem Art Director ein Telefonat. Dann weiß man aber nicht, wer das tatsächlich ausführt. Da kann dann auch ein Praktikant sitzen, der das zum Beispiel ausführt. Ne? Also da hat man ja auch diese verschiedenen Hierarchien. Wie das genau abläuft, ist wahrscheinlich bei jedem auch ein bisschen anders. Ich kann nur sagen, wie es bei mir abläuft. Bei mir ist es so, dass ich erstmal zum Beispiel einen Online-Fragebogen ausfüllen lasse. Mhm. Und da ganz viele Dinge erstmal abklopfe und höre, okay, wo steht derjenige denn eigentlich? Ist das ganz am Anfang oder ist es schon sehr konkret? Und da kann man dann einsteigen, wobei ich dann auch immer sage, bei mir ist die Analyse immer ein Bestandteil von dem Ganzen. Wir haben wirklich so einen ganzen Block Analyse vorgeschaltet, damit man auch zusammen auf die Reise geht. Es bringt jetzt nichts, in meinen Augen, zu sagen, okay, du machst das und das, das sind deine Zielgruppe, hier ist dein Logo.
Das, ja.
Na, da ist es wirklich so, mit auf die Reise nehmen, die Dinge zu begründen, vielleicht auch Dinge zusammen zu erarbeiten und dann zu einer Lösung zu kommen, die nachhaltig ist. Und das ist vielleicht auch das, was du vorhin angesprochen hast, wenn man sich am Anfang damit beschäftigt, da guckt man natürlich rum und dann sagt man vielleicht, ach, das ist schön. Aber 2 Monate später sagt man, ach nee, die Farbe komme ich, das ist aber auch schön. Und weil das keine Substanz hat darunter, wechselt man schnell.
Ja.
In dem Moment, wo das so eine Substanz hat, wo man wirklich sagt, boah, ja, genau das bin ich. Genau das ist das, was mich ausmacht. Und ja, das sind meine Kunden. Dann bleibt man dabei. Mhm. Dann ist es wirklich so, dass es ist dann eine Markenstrategie, die erarbeitet wird. Und natürlich kann man dann im Weiteren noch justieren und das entwickelt sich dann weiter. Aber man bleibt dann dabei, weil man da auch merkt, okay, ja, das bin ich jetzt.
Mhm. Ja, genau. Ja, kann ich nur absolut unterschreiben. Was ist denn, wenn jetzt jemand am Anfang steht und sich denkt, oh, Orspiller, hoffentlich, Entschuldigung, das ist ein Südtiroler Ausdruck für ach du Herr Jemine. wenn jetzt jemand sagt, jetzt bin ich ganz am Anfang und ich habe mir jetzt irgendwelche Farben ausgewählt, was ist denn, wenn die in Anführungszeichen falsch sind und ich dadurch keine Kunden gewinnen kann? Was würdest du denn auf die Frage sagen?
Dann würde ich sagen, das liegt nicht an den Farben.
Okay, nur um mal allen jetzt die Angst zu nehmen. Ich habe tatsächlich auch mit Altrosa meine ersten Kunden gewinnen können. Und von daher kann ich da auch absolut die Angst nehmen. Ich kann auf der anderen Seite aber auch sagen, dass es wie gesagt so ist, wenn man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sich denkt, jetzt möchte ich dem Ganzen quasi einen passenden Guss geben oder ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, ja, aber also ich hatte diesen Moment, wo ich gedacht habe und jetzt möchte ich, dass mir jemand dabei hilft, dass ich meine Farbenfinder. Und ich bin dann eben daraufhin zur Designerin gegangen und wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit gehabt und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, weil ich sie auch schon eine ganze Weile kannte. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, den ich auch nochmal unterstreichen möchte, dass man auf sein Bauchgefühl hört, ob man sich mit der Person versteht, die da auf der anderen Seite sitzt und dieses Branding mit einem entwickeln möchte, weil das auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, eine intime Geschichte ist, aber es ist schon eine ganz, also auch für das eigene Selbstverständnis und für die eigene Brand und für das Selbstvertrauen eine enorm wichtige Geschichte. Diese Zusammenarbeit und das sollte wirklich passen. Also das ist nochmal das, was ich so mitgeben möchte. Hört auf euer Bauchgefühl und wenn ihr das Gefühl habt, die Person auf der anderen Seite versteht euch nicht richtig oder sie fragt nicht nach oder es interessiert sie nicht, dann sucht euch jemanden, den es interessiert. Also das nur nochmal so als...
Ich würde sogar sagen, dass in 70% der Fälle, vielleicht sogar ein bisschen, sogar 80%, sehe ich, ob das ein Mann oder eine Frau gestaltet hat.
Okay. Interessant, also, gell?
Ja. Das ist schon, genau. Also, und du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt und was ganz Wichtiges ist, zu verstehen, was liegt denn hinter dem Bedürfnis auch bei uns, also auch bei den Solopreneuren, bei den Solo-Zuhörerinnen. Mhm. Das Bedürfnis ist, eine gewisse Art von Sicherheit zu haben und auch selbstbewusst dann wirklich nach draußen gehen zu können und dieses Baby, diese Dienstleistung, das Produkt auch selbstbewusst da draußen präsentieren zu können. Wirklich sagen zu können, ja, hier, guck mal, und das mache ich, und das mache ich, und das mache ich. Weil das ist, Sichtbarkeit ist ein enormer Hebel, eben für den Unternehmenserfolg, für den Businesserfolg. Ja. Und wenn man dann nicht mit dieser Sicherheit da rausgehen kann, ist es ja schon wieder auch eine Blockade, die vielleicht, wir kennen alle diese Zweifler, die da sitzen und sagen, ist noch nicht gut genug oder guck mal, die anderen sind aber besser. In dem Moment, und das geht jetzt an alle Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer, in dem Moment, wo du dir denkst, der oder die Mitbewerber, die machen das, meine Dienstleistung ist doch viel besser als deren. Und warum haben die mehr Kunden? Ja, dann liegt es an zwei Sachen, an der Sichtbarkeit und vielleicht auch an der Professionalität dieser Sichtbarkeit. Also wenn dein Produkt wirklich gut ist, dann zeig doch die Qualität nach draußen und überzeuge deine Kunden davon. Ja. Vielleicht wollen die Kunden ja gar nicht zu dem Mitbewerber, weil die sich da gar nicht wohlfühlen. Die wollen vielleicht genau zu dir kommen. Und das ist unterlassene Hilfeleistung, sage ich jetzt mal ganz provokant, wenn du dich da draußen nicht zeigst.
Ja, ich liebe das, dass du genau die gleichen Begrifflichkeiten nutzt wie ich, weil ich auch immer sage, das ist eure Aufgabe mit dem Marketing zu zeigen, wer ihr seid, was ihr für eine Expertise habt und was ihr anzubieten habt. Und da geht es auch nicht darum, dass ihr Menschen versucht zu manipulieren, sondern es geht darum, dass ihr sagt, ich sehe, du hast das und das Problem, es gibt eine Lösung für dieses Problem und ich kann dir dabei helfen. Und das ist genau das, was Marketing ist. Und das ist natürlich deutlich leichter, wenn man selbstbewusst auch, was das Branding angeht, hinter dem steht, was man anzubieten hat. Und es fällt einem auch so viel leichter zu kommunizieren, das habe ich auch gemerkt, wenn man zum Beispiel eine fixe Farbpalette hat und nicht jedes Mal wieder überlegen muss, wie kann ich das denn jetzt farblich gestalten oder so? Also man kann sich da ja sehr schön dann in seinem Spektrum bewegen und hat immer so eine ganz gefestigte Basis, von der man ausgehen kann. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich zum Beispiel auf Social Media damals viel, viel leichter getan habe. Also weil einfach so viele Dinge schon klar waren, ja, was quasi die Sichtbarkeit angeht. Und du bist eben schon so ein bisschen an diesem Thema gestreift, da möchte ich nochmal reingehen. Aus deiner Erfahrung heraus, wie stark beeinflusst denn gegebenenfalls ein überzeugendes Branding auch die Preisakzeptanz?
Absolut. In dem Moment, wo man professionell nach draußen geht, ich habe ja schon diesen Halo-Effekt mal angesprochen, macht man sich ja einerseits mit der Sichtbarkeit auch in den Köpfen der Kunden sichtbar. Das heißt, die Erwartungshaltung ist ja eine ganz andere, wenn ich auf so ein Zettelchen in die Hand gedrückt bekomme und da merkt man irgendwie so, oh ja, das hat ja einer, böse gesagt, zusammengeklatscht. Ne? Mhm. Dann hat man vielleicht das Gefühl, das ist so ein Wald- und Wiesencoach. Oder aber man kommt jetzt auf eine Webseite, nehmen wir mal das Gegenteil im Online-Bereich, und da ist wirklich eine authentische Person. Also man hat das Gefühl, okay, da ist auch die Person, mit der ich dann zusammenarbeiten werde. Das ist alles klar, es ist gut strukturiert. Reden wir mal nicht über die Gestaltung, wir reden einfach nur über den Aufbau. Mhm. Dass das ein Gefühl von Sicherheit gibt, dass das Gefühl über die Testimonials zum Beispiel, oh, da haben schon viele einen Erfolg mit demjenigen bekommen können in der Zusammenarbeit. Und von daher macht das sehr, sehr wohl einen Unterschied. Es macht aber den Unterschied nach außen und nach innen. Mhm. Also ich denke da immer sehr gerne an eine Kundin von mir, nachdem wir das Branding durchdekliniert haben, sie ihre Fotos gemacht hat. Also ich bin ein Freund von professionellen Fotos. Und dann das gesehen hat und gesagt hat, das bin ich? Boah, das sieht echt professionell aus. Und habe ich sie nur angeguckt, habe gesagt, du bist professionell. Und da merkt man noch diesen Schalter, wenn der mal innerlich auf Go geschaltet wird, und dann geht es wirklich voran.
Ja.
Also es ist wirklich dieses Innere und dieses Äußere. Und ein anderes Beispiel vielleicht auch, ich finde mal Beispiele am besten, als wenn man über Theorie redet. Zum Beispiel habe ich auch für eine bekannte Astrologin gearbeitet oder arbeite noch für sie. Und da haben wir ihre ganze Ausbildung neu aufgebaut. Das heißt, neues Design, die ganzen Workbooks sind überarbeitet worden. Und sie hat mit diesem Rebranding, hat sie ihre Ausbildung um ein Drittel teurer angeboten. Sie hatte aber auch selber das Gefühl, ja, das ist es jetzt auch wert. Ich gebe einen Riesenmehrwert da nach draußen. Und auf der anderen Seite, ich habe aber auch das investiert.
Aha. Na? Ja, und aber das Kuriose ist ja, dass die Inhalte an sich haben sich ja nicht verändert, aber man selber hat das Gefühl, jetzt kann ich den Preis quasi anheben, weil diese Wertigkeit des Inhaltes jetzt auch nach außen transportiert wird. Und wie du schon gesagt hast, das macht enorm viel mit einem selber. Also nicht nur in der Außenwirkung, sondern eben auch in der Innenwirkung. Und das finde ich auch so spannend an diesem professionellen Branding tatsächlich. Ja, aber was ist denn mit Unternehmerinnen oder Selbstständigen, die zögern, zum Beispiel ihre eigene Person in den Vordergrund zu stellen? Das gibt's ja auch ganz, ganz viel, die dann sagen so, ich möchte eigentlich nicht so gerne auftauchen.
Den kann ich nur sagen, ich kann euch so verstehen, denn ich war selber 20 Jahre lang unsichtbar. Ich habe mich immer hinter meinem Rechner versteckt. Und es ist einfach, wir dürfen uns, also mit der Entscheidung, Unternehmerin zu werden oder selbstständig zu werden, haben wir ja da, sind wir schon einen Schritt gegangen. Ansonsten können wir im Angestelltenverhältnis bleiben. Da brauchen wir nicht sichtbar sein. Aber in dem Moment, wo wir uns für eine Selbstständigkeit entschieden haben, haben wir ja auch gesagt, okay, ich bin es selbst und ich nehme das jetzt wirklich auch selber in die Hand. Und da kann ich wirklich nur an alle appellieren, der Anfang ist schwer. Ja, ich weiß noch, wo ich vor meinem ersten Facebook-Reel gesessen habe, Stunden im Urlaub. Ja. Der Anfang ist schwer, aber es wird zur Gewohnheit. Und aller Anfang ist schwer. Aber wenn wir uns selber nicht den Wert geben, dass wir sagen, okay, ich bin da draußen und ich bin Expertin für XY, dann werden uns auch die Kunden nicht als solchen ansehen und dann werden sie auch nicht zu uns kommen. Das heißt, es ist einfach elementar zu sagen, gut, ich gehe jetzt raus und ich zeige das, was ich habe. Weil, sagen wir es mal andersrum, wenn du jetzt ein Mittel gegen Krebs hättest, wo nach kurzer Einnahme der Patient wäre geheilt, würdest du damit hinterm Berg halten? Mhm. Würdest du damit in deinem kleinen Kämmerlein bleiben und sagen, nee, ich traue mich aber nicht, damit rauszugehen? Das würde keiner machen. Ja. Weil wir uns bewusst sind dessen, wir helfen damit Tausenden von Menschen da draußen. Genauso ist es mit deiner Dienstleistung. Wenn du überzeugt bist davon, dass du den Unterschied machst, dann ist es deine Aufgabe, rauszugehen und dich zu zeigen. Ganz einfach.
Ach, schön. Ja, kann ich auch. Ja, zu 1000%. Es geht nicht ohne Sichtbarkeit. Das ist mir auch ganz wichtig, so bei meinen Kundinnen und auch bei den Zuhörerinnen, dass sie einfach verstehen, die Sichtbarkeit ist ein elementarer Teil dafür, dass ihr auch Umsatz generieren könnt. Es geht nicht ohne Sichtbarkeit. Ihr dürft aber auch frohen Herzens quasi nach außen treten und zeigen, ich habe hier ein Angebot und das kann dir helfen, greif zu. Also niemand zwingt jemanden ein Angebot zu kaufen, aber es wäre schon schön, wenn du sagst, dass du es anzubieten hast. Da wären wir dann wieder bei der unterlassenen Hilfeleistung. Gell? Jetzt hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, du bist ein Freund von professionellen Bildern im Branding. Jetzt ist das natürlich auch irgendwie nochmal ein Schritt, gell, dass man zum Fotografen geht und dann sagt, also da ist es, ich habe mal mit einer Fotografin zusammengearbeitet auch ich weiß auch um ihre Struggle irgendwie, den Leuten, das ist ja so ähnlich wie bei einer Designerin, stelle ich mir vor, den Leuten klarzumachen, ich bin hier, um dich als Person sichtbar zu machen. Das heißt, ihr geht da ja im besten Falle genauso wie zum Designer hin und der Fotograf fängt euch auf und fragt und versucht zu verstehen, wer ihr seid und wie er euch bestmöglich darstellen kann. Das heißt, da möchte ich schon mal, bevor du jetzt auch etwas dazu sagst, quasi dazu auffordern, diese Chance auch anzunehmen und hinterher sagen zu können, da hat mich jemand so dargestellt und gezeigt, wie ich wirklich bin. Wie schön ist das denn? Ja. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also muss es ein professionelles Fotoshooting sein?
Ja, für mich ist das ganz klarer Bestandteil des Brandings. Und ich sage auch inzwischen, ich arbeite nur mit professionellen Bildern. Mhm. Also das ist genauso, wenn du dir ein Ferrari, Ferrari ist vielleicht jetzt immer so ein bisschen abgedroschenes Beispiel, aber wenn du, sagen wir mal, in eine Hochzeitskutsche einsteigst, mit samt Brokat und was weiß ich, da gehst du auch nicht mit einer schmuddeligen Hose, ne? Wo du vorher vielleicht im Sandkasten mit den Kindern gehockt hast, da ziehst du dir auch was Entsprechendes an. Mhm. Und genauso gehe ich auch dahin und sage, das nützt nichts, wenn du ein hochprofessionelles Branding hast, aber dann selbstgemachte Fotos mit dunkle Kamera und schlechte Bildqualität, das passt nicht zusammen. Und in der Tat schaue ich zum Beispiel auch immer, in dem Branding wird ein Bildkonzept erstellt. Okay. Das heißt, da wird auch genau geguckt, okay, wie soll die Wirkung sein? Ist zum Beispiel ganz nah, ne? Ist dieses Nahbare oder ist es eher in der Totalen? Werden da die Fotos gemacht? Was soll mit auf den Fotos drauf sein? Was soll dargestellt werden? Wie sollen die Fotos wirken? Haben wir da eine Sättigung, ne? Also stark farbige Bilder? Oder sind die eher so ein bisschen entsättigt? Das sind ganz viele Dinge. Und wenn man dann mit diesem Fahrplan sozusagen ausgestattet ist, zum Fotografen hingeht, da braucht man gar nicht die Angst haben, oh Gott, ich kann dem das jetzt nicht erklären, sondern es ist für beide Seiten eine Sicherheit. Auch der Fotograf, die Fotografin weiß, okay, ich habe hier wie eine Anleitung und natürlich ist der Rahmen darüber hinaus absolute Freiheit, weil auch der Fotograf, die Fotografin sind Profis, die mhm. wissen, kennen ihr Handwerk. Mhm. Und ich mache das so sogar auch so, dass ich mit den Fotografen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich die dann auch empfehle oder erstmal frage, brauchst du eine Empfehlung? Dann kann ich dir den oder den empfehlen, weil ich merke ja auch, ne, wie tickt derjenige. Ja. Manche brauchen jemanden, wenn jemand schüchtern ist, ne, dann braucht es einen einfühlsamen Menschen. Mhm. Dann braucht es jemanden, der die Angst vor der Kamera vielleicht nimmt. Mhm. Ne, da braucht es vielleicht nicht zack eine Stunde und dann ist alles im Kasten, sondern da braucht es vielleicht einen Tag, wo man vielleicht erstmal frühstücken geht zusammen und sich mal darüber unterhält und dann sagt, sollen wir jetzt, guck mal, starten mal ganz locker. Ne? Und da sieht man auch die Fotos, die am Anfang entstanden sind und die am Ende des Tages entstanden sind. Das ist, also das ist faszinierend, das zu sehen. Ne?
Ja.
Und auch da, wenn man da so eine Angst davor hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dann darf man das auch angucken. Und da sollte man sich nicht dafür verurteilen, sondern dann ist es einfach was, okay, da ist noch was. Und vielleicht ist dann, würde ich zum Beispiel sagen, hey, dann nimm doch den Invest erstmal und guck mal mit einem Coach, was kann denn dahinter liegen? Was kann denn das für ein Thema sein? Weil ansonsten wird das immer wieder aufploppen.
Ja. Bei jedem, das ist auch ein guter Hinweis.
Das erstmal lösen, weil Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt.
Ja.
Und warum das nicht dann als Problem zu sehen? Es ist für dich. Ah, das darf ich lösen. Und dann löse ich das. Und dann ist das andere. Ach, ich gehe jetzt zum Fotografen. Hey, cool. Ja, Fototermin.
Ja.
Das ist ein Game Changer.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Letzte Frage zum Thema oder vorletzte. Ja. Wie wichtig ist es denn, dass man sein Branding überdenkt? Oder weiterentwickelt? Oder was mache ich denn, wenn ich jetzt mein Branding habe und zum Beispiel mein Unternehmen verändert sich, weil ich zum Beispiel wachse mit einem Team oder so? Was würdest du da raten? Wie kann man damit umgehen?
Also ich bin ein Fan von Weiterentwicklung. Ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit, wir als Menschen entwickeln uns weiter. Und da sollte das drumherum natürlich nicht stehen bleiben. Ich sage aber ganz bewusst Weiterentwicklung. Ich bin kein Fan davon, dass man hingeht, das haben wir bei großen Unternehmen auch, der Vorstand, der wechselt und neue Besen kehren gut und dann wird mal komplett ein Relaunch gemacht, wo die Wiedererkennung überhaupt nicht da ist. Das heißt, wirklich hinzugucken und zu sagen, an welcher Stelle stehe ich jetzt mit meinem Unternehmen und welche Historie haben wir natürlich auch. Natürlich kann man, also ein schönes Beispiel ist vielleicht Nivea, ne? Wie das sich über die Jahre, es hat eine Anpassung gegeben, aber der Wiedererkennungswert ist der gleiche. Das heißt, das Bild im Kopf der Kunden, das wird nicht irritiert. Und so würde ich einfach auch das runterbrechen und sagen, Weiterentwicklung super. Wenn du aber ein gutes Branding mal auf die Beine gestellt hast, dann darf es eine Weiterentwicklung geben.
Ja, und nichts komplett Neues, gell? Da muss man nicht wieder bei Null anfangen, sondern ganz im Gegenteil. Man darf da eben schon auf das aufbauen, was ja schon da ist und was sich ja auch offensichtlich, was ja auch getaugt hat die letzte Zeit.
Klar, wenn derjenige jetzt, sagen wir mal, die ganze Dienstleistung hat sich um 180 Grad geändert, gedreht. Mhm. Oder derjenige sagt wirklich, ich mache jetzt einen Neucut. Ne? Das ist ganz klar. Mhm. Aber wenn man da dabei bleibt, wenn sich auch die eigene Strategie, also sagen wir es mal ruhig so, ändert sich die Strategie Grund auf, dann kann natürlich auch ein neues Branding gemacht werden. Mhm. Aber wird da justiert, dann darf am Branding auch nur justiert werden.
Mhm. Genau, kann ich an meinem eigenen persönlichen Beispiel erläutern, weil zu Pin Your Podcast Zeiten, also als ich das Branding habe machen lassen, da war ich ja tatsächlich mit Blau, Orange und Gelb unterwegs. Mhm. Und als ich dann meine Ausrichtung geändert habe und weg von Pin Your Podcast gegangen bin und auch weg von Pinterest, da habe ich das Blau behalten. Und der Rest hat sich neu entwickelt oder durfte sich halt weiterentwickeln. Und wobei das Orange ist ja dann durch dich wieder dazugekommen, was ich ganz lustig finde, weil du hattest einen Blick auf das Branding geworfen und hast gesagt, wir brauchen eine coolere Call-to-Action-Farbe. Damals war das Alt-Rosa noch der Call-to-Action, komischerweise. Und da hast du gesagt, nimm Orange. Und das ist ja immer noch so, weil ich es auch liebe. Aber das ist ganz spannend. Da hat sich tatsächlich auch was weiterentwickelt. Und die Basis aber, also die Grundfarbe, ist nahezu gleich geblieben. Ganz spannend. Mhm. Okay, also, last but not least, die letzte thematische Frage, bevor wir dann zum This or That kommen. Wenn jetzt jemand tatsächlich am Anfang steht, wir haben das ja jetzt schon ein bisschen erörtert, aber jemand steht am Anfang und was wären so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Tipps, wenn jemand gerade erst startet?
Also Tipp Nummer eins, wenn wirklich jemand ganz am Anfang ist, liegt dir das, sich mit dem Design zu beschäftigen und macht es dir Spaß, dann tob dich aus. Wenn das nicht der Fall sein sollte, geh nach dem Minimalprinzip am Anfang. Ne? Nimm deinen Namen und geh raus, kein Logo. Ne? Mhm. Mach und hilf den Menschen mit deiner Dienstleistung. Der zweite Tipp, der wäre tatsächlich, abgesehen vom Design, frage dich, welche drei Dinge bringen mein Business jetzt tatsächlich weiter? Mhm. Denn das schützt dich vor Prokrastination und vor Ablenkung. Mhm. Ich habe in meinem Kurs Frauen gehabt, die haben sich wirklich tagelang nur mit Farben beschäftigt und sind dann gar nicht mehr rausgekommen. Und haben gesagt, oh Gott, Silke, da kann ja alles Mögliche. Also, welche drei Dinge sind wichtig jetzt für dein Business? Mhm. Und der vierte Tipp, der ist tatsächlich, mach dir ein Moodboard. Mhm. Ein Moodboard ist eine Ideensammlung. Ob du das jetzt physisch machst, in deinem Zimmer, in deinem Büro, eine Korkwand, wo du alle möglichen Dinge sammelst, die dir über den Weg laufen, die sagen, boah, Mensch, das finde ich toll. Ob jetzt Farbkarten, ob Fotografien, ob, weiß nicht, Pflanzen oder Farben aus der Natur zum Beispiel. Ne? Und geh da spielerisch ran. Mhm. Weil wenn du das Moodboard hast, da kannst du dann mal, ach nee, das jetzt nicht. Du siehst Veränderungen. Du siehst aber auch eine bestimmte Entwicklung, wo es hingeht. Mhm. Also das wären so meine drei Tipps.
Spannend, danke dir. Herzlichen Dank für deinen Input. Das hat mich hat's wieder total geflasht, zumal wir da ja bei ganz, ganz vielen Dingen, die nichts direkt mit unserer Thematik zu tun haben, auch tatsächlich auf einer Linie sind, einfach zu sagen, schaut, dass ihr nicht in die Prokrastination rutscht, indem ihr euch, und ich habe das selber auch gemerkt, ich habe mich am Anfang stundenlang mit Farben und Schriften beschäftigt, bis man nur noch um sich selbst kreist und das, was eigentlich wichtig ist, sehr aus den Augen verlieren kann. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Nuggets drin waren, mit denen meine Hörerinnen was anfangen können. Also danke an dieser Stelle schon mal. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, geht's natürlich noch ins This or That. Das heißt, ich stelle dir 8 Fragen und du darfst ganz spontan darauf antworten, was dir besser gefällt. Okay?
Jo, okay.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Früh.
Du zögerst.
Ich muss sagen, ich bin beides. Aber nee, generell Frühaufsteherin.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Das Meer oder die Berge?
Oh, schwer. Das Meer.
Das Meer, okay. Blog oder Podcast?
Podcast.
Instagram oder LinkedIn?
Insta.
Apple oder Window?
Apple.
Buch oder Film?
Buch.
Nutella mit oder ohne Butter?
Weder noch.
Okay, vollkommen okay. Super, herzlichen Dank für deinen Besuch heute in meinem Podcast. Ich danke dir von Herzen für deinen Input. Ich werde in die Shownotes natürlich die Links zu dir reinstellen. Das heißt, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, dann kann er das ganz, ganz gerne machen. Herzlichen Dank für deine Zeit und alles Liebe.
Sehr gerne. Es war ein tolles und so kurzweiliges Gespräch mit dir, liebe Silke. Also und ich hoffe natürlich auch, dass deine Zuhörerinnen da das ein oder andere für sich da rausnehmen konnten. Sehr gerne. Und auch wenn jemand da Fragen hat, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich beauftrage jetzt ein Branding, sehr gerne. Ich beantworte auch so Fragen.
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Tschüss.